Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Podcasts Staatslexikon Online. Ich bin hier zusammen mit Frau Annalena Schau. Frau Schau studiert im Master Staatswissenschaften, Governance and Public Policy hier an der Universität Passau und ist Mitarbeiterin bei uns im Redaktionsteam von Staatslexikon Online. Herzlich willkommen, Frau Schau.
Guten Tag, Frau Haring. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Wir beschäftigen uns heute mit den Fragen von Gewaltenteilung, mit Fragen von freier Meinungsäußerung, Opposition, Justiz, Zensur und Kontrolle im Kontext der Volksrepublik China. Wir haben nämlich uns schon in unserer Episode zum politischen System Chinas damit beschäftigt, wie eigentlich genau der Staatsaufbau funktioniert. Dabei haben wir uns vor allem konzentriert auf die gesetzgebende und die durchführende Gewalt. Die Frage, die sich dabei jetzt aber noch stellt, ist, inwiefern eigentlich es eine gewisse Unabhängigkeit der Gewalten eventuell bei der Justiz geben könnte. Die Gewaltenteilung ist theoretisch gesehen ein Grundsatz für die Organisation der Staatsgewalt, die Machtmissbrauch bei der Ausübung der Staatsgewalt verhindern soll und damit gleichzeitig die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger im Staat garantieren. Charles de Montesquieu hat schon formuliert, dass die Freiheit der Bürger sich am Grad der Gewaltenteilung messen lässt. Und das ist etwas, was man bis heute so festhalten kann. Und damit sind wir ja dann auch mitten im Thema, das uns heute beschäftigen soll. Gewaltenteilung besteht ganz zentral zunächst einmal in einer Aufteilung der Macht auf verschiedene Akteure. Und zwar typischerweise über deren Funktionen. Einmal diejenigen Akteure, die eben die Gesetze geben, also die gesetzgebende Macht innehaben, dann diejenigen, die die Gesetze durchsetzen und diejenigen, die Recht sprechen auf der Grundlage dieser gegebenen Gesetze. In den Fachbegriffen unterscheiden wir hier die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Eine weitere Möglichkeit, wie Macht begrenzt und verschränkt werden kann, haben wir im Übrigen in der ersten Serie ganz zentral in den Blick genommen. Das sind nämlich föderalistische Systeme, in denen einzelne Akteure auf verschiedenen räumlichen Einheiten verschiedene Aufgaben erledigen. Gewaltenteilung ist dabei eins der zentralen Elemente, um Rechtsstaatlichkeit zu sichern. Der Rechtsstaat ist allgemein ein solcher, der Unterdrückung und Willkür durch eine Staatsgewalt ersetzt, in der das Gesetz und nicht die Personen herrschen. Das ist ein weiterer zentraler Begriff, der uns heute begleiten wird. Und in Bezug auf die Judikative gibt es auch nochmal eigene rechtsstaatliche Grundideen, die ich kurz hier zitieren möchte aus dem Beitrag im Staatslexikon. Der Rechtsstaat verallgemeinert die verfassungsrechtlichen Regeln über die Gerichtsorganisation, den Status des Richters und die Justizgewähr zu Prinzipien der unabhängigen, unbefangenen und distanzierten Rechtsprechung, die Rechtsschutz nicht nur gegenüber der Staatsgewalt, sondern auch unter Privaten gewährt. Frau Schau, Sie haben sich für uns ein bisschen tiefer damit beschäftigt, wie das Justizsystem in China eigentlich funktioniert. Und nach all diesen jetzt sehr theoretischen großen Ansätzen würde mich interessieren, wie genau das eigentlich in China aussieht.
Nach Ihrer gerade präsentierten Definition von Rechtsstaatlichkeit kann eindeutig festgehalten werden, dass diese nicht in China herrscht. Das chinesische Rechtssystem ist unzulänglich, die Gesetze sind unklar und werden unterschiedlich, stets mit Blick auf die Situation und die beteiligten Personen ausgelegt. Die westliche Idee unabhängiger Gerichte, die den Staat in seine Schranken weisen, hat in der chinesischen Tradition keine Grundlage. Die Gerichte halten sich von einer eigenständigen Rechtsauslegung fern. Insbesondere der Strafrichter ist ein Rechtsanwender, der den Willen staatlicher Organe gegen die Angeklagten geltend macht. Prozesse finden häufig hinter verschlossenen Türen statt, wobei der Staatsanwalt die tragende Rolle spielt. Fast alle Anklagen enden auch mit einer Verurteilung. Nach Schätzungen richtet kein anderes Land der Welt mehr Menschen hin als China. Menschenrechtsorganisationen gehen von tausenden Menschen jährlich aus, die mit dem Tod bestraft werden. Die genaue Zahl ist ein Staatsgeheimnis. Allerdings können rund 46 Strafbestände mit der Todesstrafe geahndet werden. Dazu zählt auch der Verrat von Staatsgeheimnissen oder der Drogenschmuggel. Fundamentale Menschenrechte werden missachtet und verletzt. Schon seit Jahren gibt es immer wieder glaubhafte und verifizierte Berichte über die willkürliche Diskriminierung und Verhaftung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. In Umerziehungslagern werden Uiguren unter anderem gefoltert, zur Zwangsarbeit gezwungen, sexuell missbraucht oder zwangssterilisiert. Jetzt frage ich mich, ob in so einem System überhaupt eine Opposition vorhanden sein kann. Was bedeutet hier Opposition?
Auch da greife ich nochmal theoretisch zurück, und zwar bediene ich mich wieder einmal des Staatslexikons. Wenn wir über das Handeln sprechen, dann meinen wir mit Opposition all jene Aktivitäten, die zum Beispiel Einwände gegen die Regierungspolitik formulieren, die gleichzeitig aber auch die politische Regierung kontrollieren oder politische Alternativlösungen entwickeln und anbieten. Die Akteure sind dabei in den liberaldemokratischen Systemen all diejenigen politisch aktiven Akteure, die aber gleichzeitig eben nicht in der Regierung, also an der Bildung der Regierung und dem Regierungshandeln beteiligt sind. Und ganz typischerweise kennen wir das gerade in den parlamentarisch organisierten Systemen. Das sind dann diejenigen Parteigruppen, die nicht im Kabinett vertreten sind. Und wenn Sie mal denken an Bilder zum Beispiel aus dem Westminster Parliament in London, da sieht man das, da ist es nämlich genauso aufgebaut, dass die beiden Gruppen sich direkt gegenüber sitzen. Also da wird es auch verbildlicht, dass es hier Opposition als kontrollierendes und kritisch anfragendes Organ gibt. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen in einer unserer Episoden zum politischen System, dass es neben der Kommunistischen Partei Chinas ja durchaus noch einige weitere gibt, also 8 Parteien, die als Juniorparteien bezeichnet werden. Die können wir aber nicht als parteipolitische Opposition sehen, wie wir es schon gesagt hatten. Das sind Einheitsparteien, die im Grunde alle der Kommunistischen Partei wieder untergeordnet sind und auch keine eigenen Gegenvorschläge entwickeln können. Also müssen wir stärker danach suchen, wo denn diese Aktivitäten liegen. Wer versucht, eine gewisse Art von Kontrolle auszuüben, durch Kritik zum Beispiel. Wenn wir von draußen auf China schauen, dann sehen wir natürlich auch immer sehr stark die Ablehnung dessen, wie unsere Systeme aussehen. Und es erscheint uns immer ein sehr homogener, einheitlicher Block, der eben auch stark kontrolliert wird von der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist in der Ideologie auch so gedacht, aber man muss da doch immer mal wieder sagen, dass es durchaus auch diese Versuche gibt, Gegenvorschläge zu entwickeln. Und einen dieser Versuche hatten wir ja schon angesprochen, als wir über Tiananmen Ende der 80er Jahre gesprochen hatten. Also ganz kurz nochmal nur, um daran zu erinnern, es geht um etwa 2 bis 3 Monate von Protest damals in China, getragen vor allem durch Studierende, aber später eigentlich alle Gruppen der Gesellschaft, die vor allem demokratische Öffnungen eingefordert haben. Und am 3. bis 4. Juni 1989 kam es zur gewaltsamen Niederschlagung dieser Proteste und man spricht dort auch vom Tiananmen-Massaker. Es gab aber vorher auch schon Bewegungen, die versucht haben, mehr Demokratie, mehr Öffnung und damit auch ganz direkt eine gewisse Kritik an den Entwicklungen in China zu äußern. 1978-79, also zu Beginn der Deng-Ära, zu Beginn der Modernisierungen, war das die sogenannte Mauer der Demokratie. In einer Straße westlich des Tiananmen-Platzes wurden hier Wandzeitungen angebracht, in denen demokratische Öffnungen gefordert wurden, in denen erstmal vor allem politische verschiedene Lösungen und Wege diskutiert wurden. Das Ganze wurde erstmal zugelassen, als es dann aber zu kritisch wurde und es wirklich auch dahin ging, dass Begriffe wie Demokratie und Wahl genutzt wurden, ist es verboten worden und einige der Autoren, die auch mit Namen sich genannt haben, sind dann verurteilt worden, womit wir wieder bei dieser Frage sind, wie unabhängig können eigentlich Gerichte handeln in so einem System, unabhängig von der politischen Macht. 2008 gab es dann ein weiteres Beispiel für solche oppositionellen Bewegungen, nämlich die sogenannte Charta 08. Die Charta 08 war ein Manifest für mehr Freiheiten, für Menschenrechte und Demokratisierung, das zunächst von etwa 200 Intellektuellen verfasst und unterschrieben wurde und dann veröffentlicht wurde. Im weiteren Verlauf haben bis zu 5000 Personen sich dem angeschlossen und das unterschrieben. Es wurden 19 Maßnahmen gefordert, um die Menschenrechtssituation in China zu verbessern. Also da sieht man auch Opposition im Sinne von Alternativen entwickeln. Es wurde also versucht. Es war allerdings auch direkt von politischer Verfolgung betroffen und der dabei wohl bekannteste Name ist Liu Xiaobo, der 11 Jahre in Haft kam. Er ist mittlerweile verstorben. Er hat den Friedensnobelpreis erhalten. Auch Ai Weiwei hat unterschrieben. Also man sieht hier, da sind auch Namen, die im Westen durchaus bekannt sind, damit verbunden, aber die sind verfolgt worden und entsprechend hat das keine große Wirkung entwickeln können. Auch aktuell gibt es immer wieder Proteste und Forderungen nach Änderungen und gerade in den letzten Monaten waren das Proteste gegen die sehr strikte Zero-Covid-Politik. Die haben immerhin eine gewisse Wirkung gezeitigt, wie man jetzt sieht. Also es sind ja dann die ganzen Beschränkungen weitestgehend aufgehoben worden. Man kann davon ausgehen, dass diese Proteste durchaus dazu beigetragen haben. In direktem Zusammenhang damit stehen aber auch die sogenannten DIN-A4-Proteste. Vielleicht haben Sie da Bilder gesehen, da haben Personen einfach weiße DIN-A4-Blätter hochgehalten. Das ist gleichzeitig eine Kritik und eine Form des Protests, weil man das Gefühl hat, überhaupt nichts sagen zu dürfen und entsprechend einfach ein weißes, leeres Blatt hochhält. Es ging hier auch um politische Änderungen, um demokratische Änderungen. Die Frage nach deren Wirkung können wir allein wegen der kurzen Frist, seitdem das Ganze geschehen ist, gar nicht beantworten.
Sie haben ja eingangs nochmal die Gewaltenteilung und die drei Gewalten angesprochen. In unserem politischen System wird jetzt häufig auch noch die vierte Gewalt genannt, die Kraft der Medien. Wie sieht das Mediensystem in China aus?
Was sehr interessant ist in China, dass wir auch in Bezug auf das Mediensystem diese Verbindung sehen, die für uns vielleicht erstmal ganz paradox wirkt, nämlich eine zentrale staatliche Kontrolle und gleichzeitig eine weitgehende Marktfreiheit. Denn seit den Öffnungen und der marktwirtschaftlichen Ausrichtung ist es so, dass die einzelnen Publikationen eben nicht mehr staatlich unterstützt werden, sondern sich fast ausschließlich über Werbeeinnahmen finanzieren müssen. Also es hier wirklich um einen Markt geht. Und das ist ganz vergleichbar mit den Märkten, die wir auch kennen. Einzige Ausnahme sind die reinen Parteipublikationen, die werden von der Partei finanziell getragen. Gleichzeitig handelt es sich beim Medienmarkt um einen großen, was sich ja allein aus der Zahl der möglichen Nutzer und Nutzerinnen auch erklären lässt. Der Zeitungsmarkt ist der größte weltweit und gleichzeitig, und da sieht man jetzt wieder diese Paradoxie, ist das Verlagswesen auch eine der am stärksten kontrollierten Branchen in China. Das Fernsehen ist komplett in Staatshand, aber auch hier gilt wieder, dass es eben eine eigene Möglichkeit der Finanzierung geben muss. Zentral ist dabei China Central Television, CCTV. Das ist ein staatliches Fernsehunternehmen mit 15 Kanälen auf Chinesisch und 6 fremdsprachigen Kanälen in 5 Sprachen. Das sind Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Russisch. Es geht eben auch um Außenwirkung. Dies ist also nicht nur nach innen orientiert. Im Frühjahr 2008 hat dieser Sender CCTV fusioniert und zwar mit China National Radio und China Radio International zur China Media Group. Und da ist vielleicht noch ganz interessant zum Rundfunk. China National Radio sendet auf Mandarin und in 5 weiteren Sprachen, die in China gesprochen werden. Es gibt noch 2 Nachrichtenagenturen. Das eine ist Xinhua, das vor allem ein internationales Publikum bespielen soll. Die haben Büros in bis zu 200 verschiedenen Ländern. Der Hauptsitz ist in Peking. Die zweite Nachrichtenagentur, China News Service, die wendet sich vor allem an Auslandschinesen, also solche, die nicht mehr im Land selbst ansässig sind. Und im Gespräch mit Frau Lechner werden wir auch sehen, dass diese Nachrichtenagenturen auch eine ganz bewusste Rolle spielen in der Vermittlung eines bestimmten China-Bildes. Die werden also auch bewusst eingesetzt. Wir sehen insgesamt ein System, das wirklich von einer großen Bandbreite medialer Formen, Berichterstattungsarten, aber auch Medienformen an sich geprägt ist. Und gleichzeitig gibt es diese einheitliche Parteilinie, was eigentlich wie berichtet werden soll. Hinzu kommt jetzt auch noch das Internet, das natürlich, und das haben wir ja auch im Westen gesehen, einfach alle Kommunikationskanäle verändert hat, unsere Art, wie wir Medien nutzen. Auch das ist natürlich in China passiert. Wir haben auch wieder eine sehr große Zahl an Nutzerinnen und Nutzern. Man geht davon aus, dass es jetzt in etwa so sein müsste, dass ein Drittel der weltweiten Internetnutzerinnen und Nutzer Chinesen sind. Und gleichzeitig ist auch das wieder ein stark regulierter und geschlossener Markt. Also es ist auch insofern ein geschlossener Markt, als dass hier stark kontrolliert wird, wer überhaupt in diesem Bereich Internet aktiv werden soll. Sie haben bestimmt auch schon mal von den Internetriesen Chinas gehört, zum Beispiel Tencent oder Alibaba, der quasi das chinesische Amazon darstellt. Ich habe ja eben schon mal kurz Liu Xiaobo genannt, diesen Menschenrechtsaktivisten, der sehr bekannt geworden ist. Und der hat einmal geäußert, dass das Internet das Geschenk Gottes an die Chinesen sei, weil man eben gehofft hat, dass damit die Öffnung jetzt möglich ist und durch die neuen verschiedenen Kanäle vielleicht mehr Äußerung erreicht wird. Hat sich das bewahrheitet?
Nein, mittlerweile zeigt sich deutlich, dass China die neuen Medien, diese neuen Technologien, mit denen so viele Hoffnungen verbunden waren, planvoll als Steuerungs- und Überwachungsinstrumente nutzt. Die autoritären Kontrollstrukturen des Regierungssystems verschmelzen zunehmend mit der zentralisierten Verarbeitung extrem großer und heterogener Datenmengen. Dies erlaubt eine detaillierte Erfassung individuelle Aktivitäten und Präferenzen in Gesellschaft und Märkten. China hat effektive Zensur- und Kontrolltechnologien für den Cyberspace entwickelt.
Welche Themen stehen denn da im Mittelpunkt? Also was wird eigentlich genau rauszensiert und warum?
Die zensierten Themen stehen in einem engen Zusammenhang mit der Stabilität des politischen Systems. Offensichtlich wird dieser Zusammenhang bei Suchbegriffen, die unmittelbar mit einer Herausforderung des Herrschaftsanspruches der kommunistischen Partei einhergeht. Darüber hinaus gibt es weitere gewisse inhaltliche Kategorien, die Tabuthemen darstellen und bei denen eine strikte Zensur stattfindet. Solche Tabuthemen sind unter anderem Territorialkonflikte und ethnische Unruhen. Es findet zum Beispiel eine strenge Zensur der Begriffe Tibet und Taiwan statt. Aber auch verbotene Gruppierungen, wie zum Beispiel die religiöse Bewegung Falun Gong, wird zu 100% auf Internetseiten blockiert. Protestbewegungen, die Ereignisse von Tiananmen und sämtliche Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas, wie zum Beispiel Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Amnesty International und Reporter ohne Grenzen, werden zensiert. Regelmäßig finden mediale Blackouts statt, wie zum Beispiel bei der Festnahme des chinesischen Künstlers Ai Weiwei oder aber auch zu Inhalten über den Dalai Lama.
Das ist ja jetzt sehr umfassend. Wer zensiert denn in diesem System?
Das chinesische Internetzensursystem ist gekennzeichnet von dem Zusammenspiel einer Vielzahl von verschiedenen Akteuren. Die in den ersten Folgen bereits angesprochene enge und bisweilen nur schwer trennbare Verbindung von Partei und Staat wird in einer zentralen Organisation im Bereich der Internetzensur nochmal deutlich. Das Zensursystem kann nur als gemeinsame Einrichtung beider Akteure verstanden werden. Das wichtigste Parteiorgan zur Festlegung von zensurwürdigen Themen ist die Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei. Sie hat in der Parteihierarchie folglich eine hohe Position. Im Jahr 2006 wurde zusätzlich das Internetbüro der Propagandaabteilung gegründet, um den Einfluss des Parteiorgans im Hinblick auf die Kontrolle des Internets zu vergrößern. Allgemein besteht die Aufgabe der Propagandaabteilung in Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik der Partei, aber diese Aufgabenzuschreibung muss im Kontext der chinesischen Medienkontrolle als inhaltliche Steuerung der Medien insgesamt verstanden werden.
Also Kontrolle findet auf hohem Maße statt.
Die Aufgaben der Propagandaabteilung sind unter anderem die klassische Propaganda in Form von politischen Kampagnen, die Formulierung von Richtlinien für die politische Berichterstattung, auch der nicht parteieigenen Massenmedien und der Online-Nachrichtendienste, die mehrmals wöchentlich aktualisiert, zumeist die Chefredakteure der jeweiligen Nachrichtenmedien erhalten, sowie die Einflussnahme auf die Besetzung von Spitzenpositionen im Mediensektor und die Entscheidung darüber, ob ein partei- oder regierungskritisches Medium geschlossen werden soll. Die wichtigste Aufgabe allerdings liegt in der Zensur nicht erwünschter inhaltlicher Darstellungsform. Zu diesem Zweck müssen viele traditionelle Printmedien ihre Berichte zu bestimmten Themen vorab der Propagandaabteilung zur Autorisierung übermitteln. Ferner überwacht die Propagandaabteilung die Internetveröffentlichung im Rahmen ihrer Kapazitätsgrenzen. Neben der Propagandaabteilung ist die Abteilung für Staatsgeheimnisse die zweite zentrale Institution der Kommunistischen Partei, die den Informationsfluss im Internet kontrolliert. Die Abteilung arbeitet auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz von Staatsgeheimnissen, das es ihr ermöglicht, ad hoc beinahe jeden politisch sensiblen Inhalt als Staatsgeheimnis zu deklarieren und zu entfernen. Als zentrale staatliche Regulierungsbehörde für den Telekommunikationssektor, in den auch das Internet fällt, hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik, kurz MIIT, einen weitreichenden Verantwortungsbereich. Es fungiert als zentrales Instrument der chinesischen Regierung, um den Internetsektor zu regulieren. Die Schlüsselkompetenz des Ministeriums liegt in der Lizenzierung und Überwachung der zentralen chinesischen Backbone-Netzwerke sowie der lokalen und regionalen Internetprovider und der Anbieter von Internetnachrichten. Backbones haben die Funktion, den internationalen Datenfluss zu steuern und zu überwachen. Folglich vergibt das Ministerium auch nur Lizenzen an Bewerber, deren staatliche Kontrolle gesichert erscheint. Sie müssen dem Ministerium gegenüber belegen, dass sie etwa die Vorgaben zur Zensur kritischer Begriffe einhalten. Ansonsten droht den Anbietern ein Entzug der Lizenz. Zu diesem Zweck sind die Internetanbieter verpflichtet, detaillierte Angaben über ihre Kunden zu sammeln und auf Verlangen an das MIIT herauszugeben. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit regelt vor allem, welche Anbieter von Online-Inhalten und welche Privatnutzer Zugang zum Internet erhalten und wann ihnen dieser Zugang entzogen werden kann. Die Aufgaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bestehen also in der Ermittlung und Strafverfolgung von einzelnen Internetnutzern, die gegen geltende chinesische Gesetze verstoßen haben, sowie in der Schließung von chinesischen Internetseiten, für die Gleiches gilt. Das Kulturministerium ist für die ansonsten weniger politischen Bereiche, wie etwa die Zulassung von Internetspielen, verantwortlich. Darüber hinaus veranstaltet es Trainingsseminare für Online-Journalisten und Moderatoren von Internetforen, die zunächst eine Prüfung bestehen müssen, ehe sie in China als solche überhaupt arbeiten dürfen. Neben den Ministerien hat das Informationsbüro des Staatsrats einen bedeutenden Einfluss. Es überwacht die Inhalte von Online-Nachrichtenanbietern und generell die Online-Diskurse. Publiziert ein Internetportal etwa einen kritischen Bericht, ist das Büro berechtigt, diesen Beitrag oder auch das gesamte Thema direkt sperren zu lassen. Darüber hinaus ist es für die Erstellung und Pflege der zentralen Schlagwort-Filterliste zuständig. Diese Liste verbotener Begriffe ist eines der wichtigsten Instrumente der politischen Führung innerhalb des Internetzensursystems. Sie wird stetig aktualisiert und auf den Rechnern der zentralen Backbone-Server gespeichert.
Sie haben ja jetzt schon genannt, was einige dieser Institutionen machen, aber wie genau kann denn Zensur in einem so umfassenden Maße überhaupt umgesetzt werden? Also was genau wird da gemacht?
Die Zensur des chinesischen Internets findet im Rahmen eines komplexen Mehrebenensystems statt. Die Zugangskontrolle individueller Internetnutzer ist eine wichtige Grundlage dieser Zensur. Ein Ziel der Kontrollbemühungen der Regierung ist es, die Anonymität der chinesischen Nutzer im Internet zu minimieren. In der Regel verlangt der Internetprovider bei Vertragsabschluss dazu eine Kopie des Personalausweises. Aber bereits seit 1996 ist es zudem verpflichtend, sich bei der lokalen Polizei zu registrieren, wenn man einen Internetanschluss für die eigene Wohnung beantragt. Die digitale Identität eines Surfers soll so möglichst effizient mit der realen Identität eines Bürgers verknüpft werden. Man kann sich vorstellen, dass diese Pflicht zur polizeilichen Registrierung auch einen starken psychologischen Effekt hat. Anreize zur Selbstzensur stellen für die politische Führung in Peking sogar die effizienteste Zensurtechnik überhaupt dar. Bei Verstößen gegen geltende Regularien wird davon berichtet, dass die IP-Adresse von Nutzern dauerhaft gesperrt oder sogar ihre privaten Computer von der Polizei konfisziert werden. Das mobile Internet wird über die vom MIIT überwachten Backbone-Netze kontrolliert und inhaltlich zensiert. Darüber hinaus findet eine weitreichende Durchleuchtung und Filterung von Kurzmitteilungen durch die chinesischen Mobilfunkbetreiber statt. Die Überwachung des Surfverhaltens basiert auf der bereits beschriebenen Zugangskontrolle. Diese Überwachung wird häufig auch als Monitoring bezeichnet. Die chinesische Regierung hat alle Internetprovider gesetzlich verpflichtet, sensible Daten ihrer Kunden wie Namen und Adressen aufzubewahren. Darüber hinaus müssen die Provider für jeden Kunden ein Protokoll aller besuchten Internetseiten einschließlich der Dauer des jeweiligen Besuchs sowie eine Auflistung weiterer Online-Aktivitäten für mindestens 60 Tage speichern. Die Internetanbieter müssen diese Informationen auf Verlangen der Behörden herausgeben. Ging es bei der Zugangskontrolle und der Überwachung des Surfverhaltens vor allem darum, die chinesischen Internetnutzer zu kontrollieren und zu überwachen, so besteht in der inhaltlichen Steuerung von Online-Nachrichten ein klassisches Instrument der Zensur. Das chinesische Zensursystem greift an bedeutender Stelle in den Suchalgorithmus von Suchmaschinen ein. Erstens kann es vorkommen, dass die Suchergebnislisten zensiert sind und beispielsweise nicht mit denjenigen außerhalb Chinas übereinstimmen. Folglich erscheinen bestimmte Seiten gar nicht erst in der Ergebnisliste. Zweitens ist es möglich, dass die Suchmaschinen durchaus auch regierungskritische Internetseiten in ihren Ergebnislisten anzeigen. Klickt man aber anschließend darauf, kann die Seite nicht aufgerufen werden, da sie vom zentralen chinesischen Filtersystem blockiert wurde. Mit seinen interaktiven Diensten bildet das Web 2.0 den Kern des Internets als Kommunikationsmedium. Foren, Weblogs und Instant Messaging ermöglichen es den chinesischen Internetnutzern, sich auf vielfältigen Kanälen auszutauschen. Die Zensur von Web 2.0-Inhalten im chinesischen Internet findet in doppelter Hinsicht statt. Auf der einen Seite sind viele internationale Angebote wie Twitter oder das soziale Netzwerk Facebook in China blockiert. Auf der anderen Seite macht die Regierung die Betreiber von sozialen Netzwerken selbst zu Agenten der Zensur. Es findet die Verwendung eigener Schlagwortfilter auf den Servern der Unternehmen statt. Auch ausländische Internetkonzerne mit Angeboten in China beteiligen sich nachweisbar daran. Zusätzlich findet auch eine intensive Moderation aller zum Beispiel abgegebener Kommentare auf solchen sozialen Medien statt. In den Internetforen werden täglich etwa über 1 Million Beiträge gelöscht.
Ja, das ist natürlich auch allein von der Masse an Daten, die verarbeitet werden müssen, extrem viel. Und wir hatten uns vorher schon drüber unterhalten, wir könnten hier noch viel mehr ins Detail gehen und noch viel mehr auch Beispiele nennen. Allerdings wollen wir ja die Episoden doch halbwegs hörbar halten in der Länge. Deswegen, wenn das unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, wir geben da einige Hinweise noch in unseren Shownotes. Ich hatte zum Beispiel auch gesehen in einem Artikel, dass mal erklärt wurde, wie überhaupt unter anderem eben mit der Suche nach bestimmten Schlagworten und dem Nutzen auch schon von künstlicher Intelligenz das überhaupt ermöglicht wird, dass so schnell und so viel gefiltert wird und wie hier schon dann das Problem für manche von den Zensoren tatsächlich besteht, dass sie gar nicht mehr die Zeit haben, wirklich zu kontrollieren, was da drin steht und entsprechend einfach im Zweifel mehr gelöscht wird.
Wir haben jetzt schon einen Einblick in die Zensur, insbesondere des Internetsystems, erhalten. Jetzt ist die Frage, wie weit geht dieser Versuch der Zensur und Kontrolle auch im alltäglichen Leben in China?
Der geht sehr weit. Das ist ein allumfassender Anspruch, den das System hier hat. Und wir müssen uns, denke ich, als Grundsatz erst einmal klar machen, in China lebt man in einem Überwachungsstaat. Das ist ideologisch begründet und ein Dokument, das das klar gemacht hat, war eines, das sollte auch eigentlich geheim sein, ist dann aber geleakt worden. Das heißt Dokument Nummer 9, das wurde 2012, 2013 verfasst bzw. veröffentlicht und zirkuliert innerhalb der Partei, also von Xi Jinping, hat damals auch schon sehr stark gezeigt, was seine Idee war für die weitere Entwicklung des Systems. Darin hat er ganz kurz zusammengefasst, die 7 zentralen Probleme westlicher Ideologie kurz definiert und 4 Gegenmaßnahmen für die chinesischen Behörden. Und davon waren Gegenmaßnahmen, dass man eben stärker Propaganda betreiben müsse und stärker Kontrolle ausüben müsse innerhalb des Landes. Propaganda auch nach außerhalb. Und das zeigt uns schon mal, dass hier ein ganzes System tatsächlich auch schon so gedacht wird. Das ist nichts, was zufällig passiert, sondern das ist durchaus geplant. Und um auch mal greifbar zu machen, was das im Alltag jeweils bedeutet, es wurde dann auch für die Universitäten und für die Lehrenden an Universitäten eine Liste ausgegeben mit Themen, die eben auch auf diese 7 Hauptprobleme der westlichen Kultur eingehen, die nicht gelehrt werden dürfen. Also die dürfen auch in den Kursen nicht vorkommen. Das ist jetzt für uns relativ greifbar, weil wir beide direkt an der Uni angesiedelt sind und auch in der Lehre sind. Es geht aber auch noch sehr viel weiter. Also das Überwachungssystem ist wirklich umfassend. Etwas, was sehr viel mediale Aufmerksamkeit gerade auch im Westen bekommen hat, das war das sogenannte Sozialkreditsystem. Dieses System stellt darauf ab, dass Unternehmen, Behörden, sozialen Gruppen, also zum Beispiel NGOs und auch dem einzelnen Bürger in einem Kreditwürdigkeitssystem, also das kommt tatsächlich auch aus dieser Idee, wie ja Kreditwürdigkeit bestimmt wird, wie denen in diesem System Bonus- und Maluspunkte zugeordnet werden. Das war erst einmal vor allem eine Idee für wirtschaftliche Akteure, ist dann aber ausgeweitet worden auch auf die gesamte Bevölkerung. Und entsprechend sollen eben später auch Individuen ihre Punkte erhalten, die können hinzugerechnet oder abgerechnet werden. Das kann sein, wenn man Schulden hat, das wird negativ bewertet. Das kann sein, wenn man Verkehrsdelikte oder aber andere kriminelle Aktivitäten begangen hat und dafür verurteilt worden ist. Das wird dann eben auch abgerechnet. Das kann tatsächlich auch sein, wenn man bei Rot über die Ampel gegangen ist. Das ist auch ein Maluspunkt. Bonuspunkte sind zum Beispiel, wenn man sich regelmäßig um ältere Angehörige kümmert. Wenn man in der Arbeit gut ist, dafür kriegt man Bonuspunkte. Und das Ganze ist deshalb so wichtig, weil es eben darüber entscheiden kann, ob man befördert wird, ob man als kreditwürdig verstanden wird, ob man aber auch teilweise zum Beispiel Tickets kaufen kann, also Flugtickets oder für den Hochgeschwindigkeitszug. Dieses System ist aktuell noch im Aufbau. Man findet in einigen Berichten darüber, dass das ab 2022 vollkommen eingeführt worden sein sollte. Das ist aber nicht so. Stattdessen ist es so, dass das momentan in 28 Modellstädten getestet wird und immer weiter ausgeweitet wird. Und es gibt auch, da gibt es eine sehr interessante Analyse von Merricks, die ich auch verlinken werde in den Shownotes. Es gibt keine einheitliche Regel dafür. Es gibt noch nicht mal einheitliche Regeln dafür, welche Daten wie irgendwie eingelesen werden, sondern das wird ganz stark auf verschiedensten Ebenen der Verwaltung gemacht. In den Provinzen wird es teilweise unterschiedlich gemacht. Das hat für den Staat einen Vorteil. Das kann sehr schnell geändert werden. Es ist sehr flexibel. Das war zum Beispiel etwas, was in den Zero-Covid-Zeiten war. Das wurde auch dann als großer Erfolg des Systems gefeiert und kommuniziert, dass man hier eben das positive und negative Verhalten auch direkt mit abbilden konnte im System. Und alles, was Sie genannt haben, diese starke Kontrolle des Internets, die spielt natürlich mit rein. Also wenn ich mich negativ über Zero-Covid geäußert habe, dann wurde das auch mit aufgenommen. Gleichzeitig hat es aber auch negative Folgen, auch für den Staat, weil zum Beispiel einzelne Behörden vollkommen über die Stränge schlagen oder das viel zu kritisch auslegen. Und es ist auch bis heute noch nicht wirklich klar definiert, was wirklich Bonus und Malus ist. Also manchmal sieht es in der Berichterstattung sehr so aus, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich sage aber ganz bewusst noch nicht, denn es ist ziemlich eindeutig, dass das tatsächlich weiterentwickelt werden soll und tiefe Eingriffe nochmal in das Leben der Chinesinnen und Chinesen auf allen Ebenen haben wird. Allerdings ist es tatsächlich für die Bevölkerung leider auch nichts wahnsinnig Neues. Es ist eher so, dass die Technik und wie weit das Ganze geht sehr neu ist. Aber es hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer eine sehr starke Überwachung gegeben. Das wurde mal etwas gelockert, dann wurde es wieder verstärkt. Sie hatten ja jetzt schon die Uiguren in Xinjiang angesprochen. Da ist es ganz besonders stark. Das geht eben mit dieser Unterdrückung dieses Turkvolkes, dieser Bevölkerungsgruppe einher. Da gibt es bestimmte Städte, in denen man wirklich fast an jeder neuen Abzweigung Polizeistationen hat, die eben diese Überwachung übernehmen. Es gibt sogenannte Zwangspaten, die mindestens 3-mal im Monat in den Familien auch übernachten müssen. Das sind dann meistens Staatsbeamte, die also als loyal gesehen werden. Und es gibt ein 10-Haushaltsprogramm. Da werden 10 Haushalte zusammengefasst. Und wenn es ein bestimmtes Problem innerhalb dieser Gruppe gibt, dann sind alle dafür verantwortlich zu helfen. Sie sind aber auch mit dafür verantwortlich, was passiert ist. Das heißt, sie können auch mit bestraft werden. Und es gab ein Papier von der der Zentralregierung, das darauf schließen lässt, dass geplant wird, dieses 10-Haushaltsprogramm auch flächendeckend in ganz China wieder einzuführen. Das hat im Übrigen auch mit zu den DIN-A4-Protesten geführt, als das bekannt wurde, weil das etwas ist, was vor allem aus den Zeiten der Kulturrevolution bekannt ist. Und man sieht aber auch, dass hier teilweise das System gar nicht alleine darauf setzt, eben die neuen Medien zu nutzen, sondern dass das ganz spezifische physische Überwachung ist. Es gibt auch noch andere Maßnahmen der Überwachung. Das Land ist eigentlich komplett mittlerweile von Kameras überzogen. Also sie können sich fast gar nicht im Land bewegen, ohne dass sie aufgenommen werden. Dazu wird zusätzlich auch noch künstliche Intelligenz eingesetzt, zum Beispiel zur Gesichtserkennung. Auch das war ja etwas, was im Zuge der Covid-Politik sehr viel auch kommuniziert worden ist und positiv genannt wurde. Es werden aber auch Big-Data-Analysen mit eingesetzt, also die Verarbeitung von großen Massen von Daten, um möglichst viel tatsächlich auch zu erfahren über das, was in der Bevölkerung passiert. Bei dem Sozialkreditsystem geht es dann auch darum, dass es eine sogenannte rote und eine schwarze Liste geben wird. Die schwarze Liste, da sind diejenigen drauf, die eben Vergehen begangen haben, also die einen sehr niedrigen Score in diesen Kreditpunkten haben. Und die rote Liste, das ist die Positivliste, also wer sich besonders gut verhalten hat. Es geht eben hier darum, dass das Verhalten der Personen oder der Akteure, eben auch der Unternehmen, stark kontrolliert wird. Und teilweise, hatte ich jetzt schon angesprochen, gibt es diese Bestrafungen, also dass man bestimmte Dinge nicht mehr tun kann oder auch aktiv bestraft wird. Es geht aber auch um Public Shaming, denn die Namen werden mit veröffentlicht. Das heißt, jeder kann nachvollziehen, wer sich falsch verhalten hat. Und das ist natürlich auch aus unserer Sicht eine extrem perfide Art, die Leute zu kontrollieren. Frau Shaw, wir haben jetzt hier einen weiteren Aspekt Chinas kennengelernt, einen, der für uns aus unserer Sicht durchaus auch schockierend ist. Wir haben aber auch schon angesprochen, dass China ganz bewusst auch das eigene Bild in den internationalen Medien versucht mit zu beeinflussen. Und genau darüber konnte ich mich mit Frau Anja Lechner, die auch hier im Team war, unterhalten, denn die hat dazu geforscht, wie genau das eigentlich erfolgt ist. Frau Shaw? Ihnen ganz herzlichen Dank für den Input und für diesen Überblick und ich freue mich auf unsere weiteren Gespräche.
Ja, vielen Dank meinerseits, Frau Haring.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.